Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Unser Gesprächspartner in dieser Woche ist der Theologe und Journalist Wolfgang Thielmann. Es ist Dienstag, der 21. April, und wir wollen im Laufe der Woche unsere Gesprächspartner natürlich jede Woche ein bisschen besser kennenlernen. Wolfgang, du bist auch evangelischer Pfarrer, aber erstmal die Frage, was hat dich als Christ geprägt?
Da waren erstmal meine Eltern, die haben mir Glauben vorgelebt. Es gibt ein schönes Beispiel, meine Eltern haben ein Haus gebaut und haben, wie es in den 60er Jahren üblich war, sehr, sehr viel selber gemacht. Aber am Mittwoch war um 6:30 Schluss mit der Arbeit, denn um 7:30 war die Bibelstunde in der Gemeinde. Und am Donnerstag war auch um 6:30 Schluss, denn um 7:30 probte der Chor. Und das waren für meine Eltern Termine, die rangierten vor aller Bautätigkeit.
Was ich immer wieder so höre in Gesprächen mit Menschen, die sehr katholisch aufgewachsen sind, dass das Kirchenjahr, wie das bei uns heißt, sprich evangelisch Kirche, auch von Kirchenjahr, Entschuldigung, ja. Genau, natürlich, sie sehr geprägt hat. Also das heißt, die Adventszeit, die Bußzeit vor Ostern, dann die österliche, dann eben auch die Osterzeit etc. Wie ist das bei evangelischen Christen? Das prägt dann auch?
Es gibt evangelische Christen, die das auch prägt. Und wir haben ja, ich glaube, durch den Kontakt mit katholischen Christen in der Ökumene ja das wieder neu schätzen gelernt. Ich bin in einem vom Pietismus, dieser Frömmigkeitsbewegung geprägten Elternhaus groß geworden. Da hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe das erst nachher entdeckt. Und dann hat sich mir zum Beispiel, also die Liturgie, das Kirchenjahr, bis hin zu den liturgischen Farben, hat sich mir erschlossen. Ich liebe das heute sehr. Aber das habe ich sozusagen erst auf dem zweiten Bildungsweg gelernt.
Und wie kam dann der Wunsch, Pastor zu werden, evangelischer Pfarrer? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, es gab in meiner Gemeinde und darüber hinaus so eine Kultur, dass man sich fragen sollte, ob man nicht für einen vollzeitlichen Dienst berufen sei. Ich stand dieser Frage irgendwie hilflos gegenüber, denn ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich das jetzt spüren? Und dann gab es Leute, die haben von abenteuerlichen Erlebnissen erzählt, dass sie die Stimme Gottes sehr deutlich vernommen hat. Du sollst Pastor, Pfarrer, Prediger werden. Und einer hat es auch erzählt und da hat er sich zur Wand gedreht und gesagt, nein. Und er ist es dann doch geworden. Das konnte ich alles nicht vorweisen. Und dann habe ich aber in der Bibel gelesen, da wurden die Leute berufen von anderen. Und daraus habe ich dann abgeleitet, wenn ich Menschen finde, die sozusagen meine Berufung erkennen, die mir sagen, ich kann mir das für dich vorstellen, darauf möchte ich dann vertrauen. Und das war dann so, dass einige Leute mir gesagt haben, das könnten sie sich gut vorstellen. Und deshalb habe ich mich ein Studium lang vorbereitet, Gemeindepfarrer zu werden.
Ja, also das kann dann auch ein Weg sein. Und letzte Frage dazu. Priesteramtskandidaten kämpfen manchmal dann damit, mit der Lebensform, dass sie zölibatär leben müssen. Das gibt es dann bei den evangelischen Mitbrüdern ja in dem Sinne nicht. Und Mitschwestern, die ja auch Pfarrerin werden können. Aber erlebt man dann auch mal so Zweifel an so einer Berufung während des Studiums oder ist das weniger?
Ja, doch, natürlich. Also ich würde mal sagen, wer vor allem im Studium, also wer nicht durch einen existenziellen Zweifel gegangen ist, da würde ich mal fragen, der hat es schwerer, glaube ich, ein guter Pfarrer oder eine gute Pfarrerin zu sein. Manchmal müssen wir ja, denke ich, auch stellvertretend für die Menschen, also für die wir da sind, solche Zweifel durchleiden, weil spätestens die haben die. Und wenn ich sage, nee, also das ficht mich alles nicht an, ich weiß nicht, also dann würde ich mir merkwürdig vorkommen. Und ich schleppe auch meine Zweifel durchs Leben. Bei Martin Luther habe ich wiederum gelernt, dass der Zweifel ein Bestandteil des Glaubens ist. Der ist nicht nur sozusagen so ein giftiges Nebenprodukt, sondern er gehört einfach dazu.
Der Zweifel gehört zum Glauben dazu. Und jetzt schauen wir mal auf das Johannesevangelium. Das ist auch nicht immer leichte Kost. Da spricht Jesus heute davon, dass er das Brot des Lebens ist. Er sagt das im 6. Kapitel. Wir hören die Verse 30 bis 35.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
Hier ist schon wieder die Rede vom Essen, aber vielleicht etwas konkreter als im gestrigen Evangelium. Es geht um das Brot des Lebens. Wolfgang, wie verstehst du das Brot des Lebens?
Ich komme erstmal zum Brot. Das finden wir ja auch im Vaterunser übrigens. Unser tägliches Brot gib uns heute. Martin Luther hat ja in seinem kleinen Katechismus auch das Vaterunser erklärt, und da sagt er: Was bedeutet Brot? Und er antwortet: Alles, was Not tut für Leib und Leben, Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, also wir würden sagen eben heute Familie und Beruf. Dann sagt Luther weiter: Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, also fromm heißt damals nützlich, nicht wie wir Frömmigkeit verstehen. Gute Regierung, sagt er, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also Brot steht für das, was ein gutes Leben ausmacht. Und dann muss man ja beachten, das hatten wir in den letzten Tagen, werden es noch weiter haben, die Sorge um das Brot, die kostete ja die Menschen am Ende das Leben. Das hat ihre Gesundheit gekostet. Und es war eben unglaublich schwer. Und auch, was die Menschen sonst erlebt haben. Also ich denke, keine Generation ist ohne Krieg aus dieser Welt gegangen. Das heißt, Unterhalt, das Bemühen um Leben hat gleichzeitig am Leben gefressen. Und wenn Jesus sagt, Brot des Lebens, das heißt ein Brot, das mich satt macht, das schmeckt und von dem ich nicht krank werde, sondern gesund. Jetzt geht mir gerade durch den Sinn eines von Menschen, deren Schädel, also Menschen aus früheren Zeiten, ja, deren Schädel wir ausgegraben haben. Wenn sie älter waren, waren die Zähne kaputt, weil das Mehl ja noch Steinmehl von den Mühlsteinen enthielt. Ja, also das war kein Brot des Lebens, ja, sondern das zehrte gleichzeitig am Leben. Mhm. Und das Brot des Lebens heißt einfach, das gibt Leben.
Aber haben denn das die Menschen damals verstanden, dass Jesus das nicht biologisch, sondern eben auf einer anderen Ebene meint?
Ich stelle mir vor, ja, sonst hätten sie nicht so an seinen Lippen gehangen. Also weil sie haben offenbar gemerkt, er spricht einerseits in diesen vertrauten Bildern zu ihnen. Das ist das Brot, dem sie ihr ganzes Leben widmen müssen. Aber gleichzeitig schenkt dieses Brot, also es befreit sie von dieser Mühe. Und da kann ich mir vorstellen, dass Leute gesagt haben, also da möchte ich mehr von hören. Das möchte ich gerne haben. Wie komme ich da hin?
Und aus katholischer Sicht ist ja klar, ja, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das feiern und vergegenwärtigen wir in jeder Messe und sprechen von einer Realpräsenz Christi in Brot und Wein. Manch andere Konfession sieht das eben eher als Erinnerungsmahl zum Beispiel. Wie verstehst du denn das im evangelischen Abendmahlsgottesdienst?
Das Verständnis des evangelischen Abendmahls ist, glaube ich, erst einmal gar nicht so unterschiedlich. Nach evangelischem Verständnis ruft uns das Abendmahl in Erinnerung und nicht nur einfach in Erinnerung, es versetzt damit in die Gegenwart, was Jesus getan hat, um uns zu erlösen. Also es ist mehr als die reine Erinnerung, sondern es sagt, das ist heute für dich passiert. Und wir feiern es gemeinsam, weil Jesus uns alle dazu eingeladen hat. Also alle, die es zulassen, dass er uns in der Taufe aufnimmt. Und deshalb ist für Protestanten dabei die Konfession nicht so wichtig, sondern die Taufe. Und übrigens auch Lutheraner sprechen davon, dass Jesus in den Elementen real präsent ist. Sie verzichten nur darauf, es zu erklären, wie. So wie in der katholischen Kirche, da redet man von der Transsubstantiation. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Transsubstantiation.
Ja. Also das heißt, die Elemente wann werden in ihrer Substanz umgewandelt. Eine Sache, die man letztlich ja auch glauben muss, weil man sie nicht schmeckt und nicht riecht. Und das ist ja interessant, weil mit dieser Lehre hat sich die katholische Kirche im Konzil von Trient von dem jungen Protestantismus abgegrenzt. Die stammt also aus Mittelalter, Thomas von Aquin und so weiter. Aber Kirchenlehre ist sie erst ja in dieser Zeit geworden.
Also es ist jede Menge drin diese Woche, wenn Jesus davon spricht, Brot des Lebens, Wasser des Lebens. Ja, und morgen geht es dann direkt weiter. Da spricht dann Jesus unter anderem über seinen himmlischen Vater. Und wie das zu verstehen ist, dabei hilft uns in dieser Woche Wolfgang Thielmann. Vielen Dank für heute und ich freue mich auf morgen.
Danke.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.